Verehrte Damen und Herren, wenn man dann so freundlich begrüßt wird, dann fühlt man sich doch auch so ein bisschen, als würde man seinen Nachruf hören. Naja, wenn der Herr Ralf Spierig dann sagt, er war kein Fußnotenhistoriker. Ja, ich würde das korrigieren und sagen, ich bin kein Fußnotenhistoriker. Ja, das Unglück im hohen Alter und wenn man dann sein Amt, mit dem man lange Zeit verortet ist, wenn man das dann hinter sich gelassen hat, dann wird von einem gerne noch in der Vergangenheitsform gesprochen und das berührt einen dann manchmal etwas seltsam. Und da Sie ja offensichtlich alle in der richtigen Synagoge sind und die beiden Damen, die in die andere wollten, also auch dorthin streben, bin ich ganz beglückt, dass so viele gekommen sind. Denn das ist das Erste, was man wissen muss, Sinti und Roma sind kein Thema. Das interessiert einfach nicht. Das war auch das Ergebnis einer Studie, an der ich mitwirken durfte, der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Die wollten jetzt, also ein paar Monaten rauskriegen, haben deshalb also eine Studie, Meinungsumfrage plus Bewertung, in Auftrag gegeben, wie denkt die deutsche Mehrheitsbevölkerung über Sinti und Roma. Und das Hauptergebnis ist gar nicht. Interessiert nicht, gibt eigentlich auch keine Kenntnisse. Allenfalls das, was man aus Kinderbüchern von der Oma oder sonst irgendwo mal über die Zigeuner gelernt hat. Also ein lustiges Völkchen, vollkommen sehr freiheitsdurstig, an Arbeit, da können sie sich nicht gewöhnen, aber musikalisch sind sie ganz, die singen und spielen und tanzen den ganzen Tag, das ist eigentlich ihr Hauptlebenszweck. Und warum sind sie so freiheitsdurstig? Ja, das sind Nomaden. Von allem Anfang an, die können gar nicht sesshaft werden. Deshalb, man muss sie unbedingt sesshaft machen, aber um Gottes Willen nicht hier, sondern irgendwo anders. Und man sollte sie also sesshaft machen mit Wohnungen und so. Man kann ihnen aber doch keine Wohnung vermieten. Sie reißen hier als erstes das Parkett raus und machen im Wohnzimmer ein Lagerfeuer. Denn das, ihre Sozialisation, ihre Erziehung, ihre Kultur gebietet ihnen das. Alles Unsinn, Sie wissen das natürlich, aber das sitzt im Untergrund und im Hinterkopf ziemlich fest über Selbstverständnis, Kultur, Wesen. Diese Minderheit gibt es eigentlich in der Mehrheit, auch mangels Interesse, keine gesicherten Kenntnisse. Und deshalb bleibt man dabei, man mag sie nicht. Sinti und Roma sind die mit Abstand unbeliebteste Minderheit, die es überhaupt gibt. Sie sind gleichzeitig die unbekannteste. Erwarten Sie bitte nicht, dass Sie von mir jetzt Aufklärung kriegen, wie über Sinti und Roma, was das sind das für Leute und was haben die für Gebräuche. Dafür bin ich nicht zuständig. Ich bin für Vorurteile zuständig. Ich bin dafür engagiert, die Feindbilder, die sich die Mehrheit über die Minderheit macht, fixieren, zu analysieren, damit umzugehen. Nicht ebenso wenig, wie es zu meinen Aufgaben gehört, den Juden zu erklären, wenn ich als Antisemitismusforscher tätig bin. Das sind sehr verschiedene Sachen. Wir kommen vielleicht hoffentlich im günstigen Fall dann auch nachher über diese Problematik ins Gespräch. Ich will erst einmal versuchen, Ihnen im Überblick darzustellen, worum es geht, was mich bewogen hat, ein Buch zu schreiben über die unerwünschte Minderheit der Sinti und Roma. Stimuliert durch Überfremdungsängste der Bürger der Europäischen Union erblühen viele alte Vorurteile zu neuem Leben, werden Feindbilder reaktiviert, mit denen die größte ethnische Minderheit Europas traditionell stigmatisiert ist. Zivilisationsfeindlich, kriminell, gewalttätig, zügellos, unstet, nicht lernfähig und nicht integrierbar. Seien Sinti und Roma, versichern uns immer wieder selbsternannte Experten. Und sie legen den Schluss nahe, an ihrem Elend in der Slowakei, in Ungarn, in der Tschechischen Republik, in Bulgarien, in Rumänien oder in Serbien oder im Kosovo, seien sie ja selber schuld. Sie wollten gar nicht anders leben, als sie dort leben. Nur besser, und deshalb kämen sie zu uns. Die Situation der Roma in Südosteuropa ist aber auch Touristenattraktion geworden, ist Gegenstand von aufgesetzt einfühlsamen Reportagen und von Fotostrecken, die mit dem Blick des Herrenmenschen angefertigt werden, um uns das Grausen zu lehren und um die Mehrheit in der Abwehr der Minderheit zu bestärken. Die selbsternannten Experten nennen die Objekte ihres Interesses auch ganz ungeniert wieder Zigeuner, obwohl oder weil diese das kränkt. Durch Verallgemeinerung werden Gefahren beschworen und dubiose, vermeintliche Kenntnisse über die Minderheit verbreitet, die uns durch die Migration angeblich bedroht. Die unangenehmen Eigenschaften, die pauschal auf alle Roma aus Südosteuropa projiziert werden, sind willkommene Gründe der Ausgrenzung und Diskriminierung. Und wer angesichts bettelnder Kinder und Frauen von deren Menschenwürde spricht, also davon, dass Polizeimaßnahmen zur Abschiebung nicht rechtens und schon gar nicht human sind, der muss sich naiv nennen lassen und leichtsinnig angesichts einer vermeintlich großen Gefahr, der man aber doch energisch entgegentreten müsse. Einst hieß das Zigeunerplage, und es ist erst Jahrzehnte her, dass man der Minderheit so energisch entgegentrat, wie seit Jahrhunderten gefordert. Die Diskriminierung und Verfolgung von Sinti und Roma kulminierte im Völkermord unter nationalsozialistischer Ägide. Daran erinnern neben dem vor zwei Jahren eingeweihten Denkmal in prominenter Lage in Berlin Mahnmale und andere Zeichen in großen Städten. Den Überlebenden wird politische Empathie in der Öffentlichkeit entgegengebracht. Im privaten Raum bleibt es zu oft bei den überlieferten Mutmaßungen, die Abneigung und Ausgrenzung begründen. Das nationalsozialistische Regime hatte sich die überlieferten rassistischen und sozialen Ressentiments zu eigen gemacht und führte die seit langem gängige Politik gegen die Minderheit nur weiter, bis die Ausgrenzung im Völkermord mündete. Auch dieser Genozid wurde so systematisch wie der Judenmord geplant und ausgeführt. Aber er drang erst spät ins Gedächtnis der Nation, weil die Mehrheit der Deutschen lange Zeit einig war, dass das Schicksal der Zigeuner von anderen Intentionen bestimmt gewesen sei als das der Juden. Nicht Rassenhass wie bei den Juden, sondern Kriminalprävention sei die Absicht der Nationalsozialisten gewesen, und die Leiden hätten die Sinti und Roma auch weniger verspürt als andere Opfer. Und wenn es Kriminalprävention war, dann waren doch die Opfer auch selber schuld an ihrem Unglück. Das dachte die Mehrheit noch Jahrzehnte nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches. Die Leiden der verfolgten und deportierten Sinti und Roma waren mit dem Ende des NS-Regimes ja nicht beendet. Die Diskriminierung dauerte mindestens bis in die 1970er Jahre. Die Ablehnung der Anträge auf Entschädigung wurde von den Behörden, oftmals von den gleichen Personen, die bei zur Verfolgung auf den Amtsstühlen saßen, mit den gleichen rassistischen Vorurteilen begründet, die vom NS-Staat zur Verfolgung der Minderheit benutzt wurden. Zigeuner seien aus Veranlagung kriminell. Ihre Internierung im Dritten Reich habe deshalb nur polizeilich notwendige, vorbeugende Gründe gehabt. Die Haftbedingungen seien eher harmlos gewesen und die Verfolgung bis hin nach Auschwitz habe sie weniger geschmerzt als andere Menschen. Vom Genozid wollten Politiker, Behörden, Gutachter, Mitbürger nichts wissen. Erst spät, für viele zu spät, gaben Gerichte den Klagen von Sinti und Roma auf Entschädigung Recht. Und noch viel später sind sie in die Gedenkkultur der Nachgeborenen aufgenommen worden. Aber des Unrechts, das der Minderheit geschehen ist, sind wir uns immer noch nicht genügend bewusst. Das lehren die anhaltenden Vorurteile und die Ängste der Mehrheit gegenüber Sinti und Roma in der Gegenwart. Gemeinsam bleibt den Sinti und Roma die traumatische Erinnerung an den Völkermord. Das Argument, das sei doch so lange her und längst Vergangenheit, zählt für sie so wenig für die Juden oder die Armenier, bei denen ist es noch länger her, weil der Schmerz und die Wunden des Traumas nicht nachlassen oder heilen, und es wird nur schlimmer, wenn man nicht wenigstens den Opfern zu verstehen gibt, wir wissen darum und wir bedauern das. Die Mehrheit der autochthonen Minderheit deutscher Sinti und Roma tritt für die Mehrheit, also die autochthone Minderheit der Sinti und Roma, die in Deutschland leben, seit vielen Jahrhunderten leben, tritt für die Angehörigen der Mehrheit kaum in Erscheinung. Sie sind integriert, sie sind vollkommen integriert. Sie wohnen und arbeiten so unauffällig wie ihre Nachbarn, denn sie geben sich nicht zu erkennen, weil sie das Stigma fürchten, wenn sie sich als Zigeuner outen. Einige Musiker und Sportler, etwa Marianne Rosenberg, haben es getan, aber erst als sie Prominentenstatus erreicht hatten und keine Schmähung und keinen Karrierenachteil mehr fürchten mussten. Andere sorgen sich aber um ihren Platz in der Chefetage der Industrie, in Banken, in Handel und geben diesen Teil ihre Identität nicht preis. Natürlich sitzen nicht alle in den Chefetagen. Ich sprach vor ein paar Wochen mit einer jungen Romni die in München geboren ist, in München lebt, sie ist Anfang 20 und sie sagt, ich habe eine gute Stelle. Sie ist in der Parfümabteilung eines großen und angesehenen Kaufhauses. Sie ist beliebt bei Kollegen und bei der Chefin, aber sie sagt, niemand weiß, wer ich bin und wo ich herkomme. Und ich möchte aber auch nicht gerne lügen. Ich würde das denen gerne sagen. Aber in dem Moment, wo ich es ihnen sage und in der Schmuckabteilung nebenan ist eine Uhr gestohlen, bin ich automatisch verdächtigt. Also sie sagt es nicht. Wenn sie gefragt wird, warum sie so eine dunkle oder eine dunklere Haut hat als andere, dann sagt sie, naja, meine Familie stammt aus Indien und ja, okay, dann ist die Sache gut. Und noch eines, sie trägt keine Röcke, sie trägt nur Hosen. Und wenn sie dann darauf angesprochen wird, sagt sie, ja, da bin ich zu, ich bin zu dick. Dick für Röcke. Nebenbei gesagt, der Kenner sagt, die ist überhaupt nicht so dick, gar kein Problem. Aber sie fürchtet, da das auch vielleicht als unmodern empfunden wird, also sie fürchtet schon diesen geringfügigen möglichen Hinweis, weil nämlich ihr Vater, ihr wird ihr nicht erlauben, einen modisch kurzen Rock zu tragen. Er müsste dann bodenlang sein. Und also sie trifft Vorkehrungen, hat aber das Problem, dass sie eigentlich im Verborgenen leben will. Als junge Münchnerin und junge Romney würde sie gern ihre Identität nicht verbergen, hat aber Angst um ihren Job. Das Verhältnis der Minderheit der Sinti und Roma zur jeweiligen Mehrheit wird auch in Deutschland durch Traditionen, durch überlieferte Ressentiments, über Legenden und Bilder bestimmt. Dazu kommt jetzt die neue, seit einigen Jahren die neue visuelle Wahrnehmung. Roma-Zuwanderer aus Südosteuropa werden als lästige Arme, als fremde Hilfsbedürftige, als aggressive Bettler, als ungefragte Anbieter unnützer Dienstleistungen, als Sozialschmarotzer, als Eindringlinge gesehen. Sie prägen das negative Bild, nähren die Ressentiments des Antiziganismus, das sich an die tradierten Vorurteile und Feindbilder anschließt. Antiziganismus als Delikt wird von der zuständigen Behörde, nämlich dem Bundesamt für Verfassungsschutz, nur beiläufig als Ingredienz des rechtsextremen Spektrums zur Kenntnis genommen. Wenn man bedenkt, mit welchem Eifer die geringste Spur von Antisemitismus zur Kenntnis genommen, öffentlich gemacht, gebrandmarkt wird, dann ist das schon bemerkenswert. Aus der Beobachtung der islamophoben und fremdenfeindlichen Partei pro NRW haben die Beamten des Verfassungsschutzes die Erkenntnis gewonnen, dass Pro-NRW-Versuche, Vorurteile und Ängste in der Bevölkerung aufzugreifen und mit pauschalen Diffamierungen anzuheizen. Ein direkter Zusammenhang bestehe, so die Behauptung, zwischen unkontrollierter Masseneinwanderung und überbordender Kriminalität. Der stellvertretende Vorsitzende von Pro-NRW wird im Verfassungsschutzbericht mit einer Rede am 9. November 2013 zitiert. Das ist nicht uralt, sondern es gibt noch keinen jüngeren Verfassungsschutzbericht, in der er die Parole Heimatliebe statt Roma-Diebe ausgab. Kurz zuvor Im Oktober 2013 hatte ein anderer hoher Funktionär Zuwanderer aus Osteuropa als Heuschreckenplage apostrophiert. Fremdenfeindliche Demagogen und rechte Populisten versuchen, die sozialen Probleme, die durch die Zuwanderung von Roma aus Südosteuropa in deutschen Kommunen zwangsläufig entstehen, politisch auszunutzen. Am infamsten agitierte bislang die NPD mit beleidigenden Plakaten und hetzenden Parolen gegen Sinti und Roma, sekundiert von rechtsextremen Gazetten wie der Nationalzeitung. Und mit auftrumpfender Besserwisserei erklären Autoren von Artikeln und Sachbüchern nicht nur in der Jungen Freiheit, nicht nur in der Nationalzeitung, sondern auch in durchaus seriösen Magazinen, erklären sie das Wesen, das vermutete Wesen der Zigeuner und warum man sie nicht mag. Aber das ethnologische Vorgehen führt in die Irre, denn nicht die zugeschriebenen Eigenschaften und die beobachteten Verhaltensweisen bestimmen Wahrnehmung und Reaktion der Mehrheit. Vielmehr konstruiert die Mehrheitsgesellschaft ihre Ressentiments aus eigenem Bedürfnis und agiert sie gegenüber der Minderheit. Dies ist auch aus der Geschichte der Judenfeindschaft geläufig, aber von vielen schwer zu akzeptieren. Es müsse doch an den Juden liegen, dass man sie nicht mag. Und der Hass gegen Muslime habe seine Ursache doch in der Religion und in den Sitten und Bräuchen derer, die ihr folgten, so lauten die gängigen, aber falschen Argumente, die gerne geglaubt werden. Fanatiker hatten einst behauptet, der Talmud gebiete den Juden feindseliges Verhalten gegen Nichtjuden, und ihre Epigonen wollen Glauben machen, im Koran sei die Wurzel allen Übels zu finden, der Islam sei eine Gewaltideologie und deshalb müsse jeder gläubige Muslim ein potenzieller Gewalttäter sein. Solche Mechanismen der Wahrnehmung gelten im Prinzip auch gegenüber Sinti und Roma. An die Stelle der Religion treten bei ihnen aber die Zuschreibungen der Kulturrassisten, denn mit Religion ist ja nicht zu stigmatisieren, die sind weit überwiegend katholisch und zwar besser und frömmer und überzeugter katholisch als die Katholiken in der Mehrheitsgesellschaft. Der Versuch, die Volksgruppe der Sinti und Roma ethnologisch zu betrachten und zu beschreiben, um die Gründe für ihr geringes Ansehen bei der Mehrheit in schuldhaftem Verhalten oder in negativen Charaktereigenschaften oder in der Folklore der Roma zu finden, dieser Versuch ist vergeblich und bestätigt nur vorhandene Ressentiments. Vergleichende Vorurteilsforschung hat ein anderes Ziel, der Vergleich mit anderen Diskriminierten, insbesondere die Bedeutung der Gemeinsamkeiten von Antisemitismus und Antiziganismus, dient der Erkenntnis, warum die Mehrheit Partizipation und andere Bürgerrechte verweigert und im schlimmsten Fall die Exklusion gegenüber einer Minderheit bis zur genozidalen Vernichtung treibt. Also welchen Sinn die Ausgrenzung von Gruppen für die Ausgrenzenden hat, welche Mechanismen beim Prozess ineinandergreifen und welche Methoden dazu angewendet werden. Naturgemäß kommt der Betrachtung medialer Manifestationen von Antiziganismus die größte Bedeutung zu. Sie dient auch am besten der Exemplifizierung von Befunden. Eine Falle, in die wir als Angehörige der Mehrheit gerne treten, ist das Zigeunerbild als literarisches Konstrukt. liebgewordene Klischees vom freiheitsdurstigen, ganz dem Tag ohne Pflichten und Zwänge hingegebenen, allzeit fröhlichen, musizierenden, tanzenden, bunt gekleideten Naturvolk mit lockenden jungen Frauen und wahrsagenden alten Hexen haben Verführungskraft und sind wirksam zur Tradierung von Vorurteilen. Von solchen literarischen Bildern müssen wir uns endlich befreien. Und ebenso müssen wir uns den Blick des Herrenmenschen abgewöhnen. Zum notwendigen Diskurs auf Augenhöhe gehört die Kenntnis vom historischen Schicksal der Sinti und Roma. Der Völkermord an ihnen unter nationalsozialistischer Ideologie ist keineswegs versunkene Geschichte. Die Ermordung von Großeltern und Eltern der heute lebenden Generationen ist traumatische Erfahrung wie der Holocaust für die Juden. Der Unterschied besteht allenfalls in der Tatsache, dass die Mehrheit dies lange nicht zur Kenntnis genommen hat, dass die Leiden der Juden, wenn nicht Empathie, so doch Gefühle der Scham und Schuld auslösten, die Leiden der Sinti und Roma aber ignoriert und vergessen wurden. Das geht so weit, dass noch in den 70er Jahren medizinische Gutachten erstellt wurden von Professoren und anderen Kapazitäten, in denen bewiesen wurde, dass etwa eine Sintiza, die 4 Jahre im Konzentrationslager gelebt hat, die dort 2 Kinder verloren hat, die dann befreit wurde, dass der diese Misshandlungen und dieses Leid weniger ausgemacht hat als einer deutschen Frau, denn aufgrund ihres Herkommens hat sie gar nicht so viel Leidensfähigkeit und gar nicht so viel Gefühl. Und die Gerichte sind dann solchen monströsen, menschenverachtenden, barbarischen Urteilen gefolgt. Ich kenne eine ganze Sammlung davon, also das älteste, nein, das jüngste ist dann so, glaube ich, 1979 erstattet worden von einer Hamburger Medizinerin. Die Vorbehalte, die mit jetzt dem seit kurzem im Schwange befindlichen, mit dem neuen, wenig glücklichen, ich bin nicht glücklich darüber, Begriff Antiziganismus umschrieben werden, existieren gegenüber der Minderheit der Sinti und Roma weiterhin. Politisch akzeptiert sind die nach Schätzungen rund 50.000 Sinti und 30.000 Roma, die seit Jahrhunderten in Deutschland ansässig sind, wohl auch die etwa 20.000 Roma aus Italien, Jugoslawien und Griechenland, die seit den 1960er Jahren auf dem Gastarbeiterticket zuwanderten, die nie irgendjemand mitgeteilt haben, dass sie Roma sind. Die sind nur unter ihrer, so wie Kurden auf dem Türken mit türkischem Pass, nie als Kurden in Erscheinung getreten, so sind die nicht als Roma in Erscheinung getreten, sondern als Jugoslawen, als Italiener, und so werden sie wahrgenommen. Und auch bei denen ist die Vorsicht ganz ungeheuer. Habe ein Interview kürzlich gehört, wo ein aus Jugoslawien stammender Mann, ein Rom, der ein Unternehmen aufgebaut hat und er sagt, ich habe 15 Mitarbeiter, das Geschäft blüht, es funktioniert, es ist alles bestens, aber niemand weiß von meiner Herkunft und ich habe zu meinem Sohn gesagt, es darf niemand erfahren, denn in dem Moment bleiben die Kunden aus, man geht ja dann nicht zum Zigeuner, um sich ein Haus bauen oder Fußboden legen zu lassen oder Versicherung oder bei ihm Versicherungen abzuschließen. Vorbehalte gegen Sinti und Roma sind offiziell verpönt. Rassistische Diskriminierung wird als politisch unkorrekt gewertet und gegebenenfalls vielleicht sogar geahndet. Unter der Oberfläche aufgeklärten Verhaltens gegenüber Mitbürgern sind die alten Ressentiments jedoch virulent und bedürfen immer nur eines Anlasses, um aktiviert zu werden. In der Folklore und der Werbung wird mit den tradierten Zigeunerbildern hantiert und die Vorstellungen über Nomadentum, Kulturferne, Unangepasstheit, hartnäckiges Eigenleben unter feindseliger Abschottung gegen die Mehrheitsgesellschaft bis zur Vermutung genetisch bedingter Kriminalität. All diese Vorstellungen sind keineswegs verschwunden. Eine Bemerkung zu den Zahlen, die ich Ihnen genannt habe, also vielleicht 50.000 Sinti in Deutschland, ungefähr 30.000 Roma und vielleicht noch einmal 20.000, die vor der jetzigen Einwanderungswelle dann irgendwann in den letzten Jahrzehnten zugewandert sind. Das sind überhaupt nicht belastbare Zahlen. Der Zentralrat der Sinti und Roma arbeitet damit, aber ob das 10.000 weniger oder 30.000 mehr sind, das weiß kein Mensch, da es ja auch keine ethnische Statistik bei uns gibt. An zwei Themenfeldern will ich versuchen zu skizzieren, welche Feindbilder und Vorurteile unter dem Begriff Antiziganismus agiert werden. Zentrale Bedeutung hat natürlich das Feindbild Armutsmigration, das Überfremdungs- und Existenzängste bedient und nicht nur in der Agitation von Rechtspopulisten und Rechtsextremen eine große Rolle spielt. Das zweite Themenfeld ist die mediale Vermittlung von Bildern über die Minderheit. Erstens Armutsmigration. Seit Januar 2007 sind Rumänien und Bulgarien Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Die Zuwanderung rumänischer und bulgarischer Bürger ist seither legal. Unter ihnen befinden sich auch Roma, die in ihrer Heimat nicht nur rassistischer Diskriminierung, sondern als Folge der wirtschaftlichen Transformations- und Umstrukturierungsprozesse auch zunehmender Verelendung ausgesetzt sind. Mit anderen Worten, schlichter ausgedrückt, die Roma in Südosteuropa sind die Verlierer der Wende. Die sind nicht, weil sie traditionell faul und arbeitsscheu sind im Elend, sondern weil sie, egal ob in Ungarn oder in der Slowakei, die Arbeitsplätze verloren haben, die sie im kommunistischen System gehabt haben. Während gut ausgebildete und für den Arbeitsmarkt gut qualifizierte Zuwanderer keine Integrationsprobleme haben, sind viele Roma, nicht alle, auf der sozialen Stufenleiter weit unten positioniert und schwer in die Ankunftsgesellschaft einzugliedern. Neben ihrer Armut ist die Angst der Aufnahmegesellschaft, genährt durch die uralten Ressentiments, die auf überlieferten Stereotypen beruhen, die Hauptursache dafür, dass sie nicht willkommen sind. Dazu gehört natürlich auch, wir alle haben Skepsis gegenüber fremdaussehenden Leute, die wir in der S-Bahn, in der U-Bahn, in der Straßenbahn oder sonst wo treffen, die betteln, die Dienstleistungen anbieten, die aus offensichtlicher Not gekommen sind. Aber im Zweifelsfall vermutet nicht nur der Passant, sondern vermutet auch die Behörde, alles, was aus Rumänien und Bulgarien kommt, sind alles Zigeuner. Dass es nur ein Bruchteil von ihnen ist, dass es aber auch andere auffällige Gestalten gibt. Es gibt das kollektive Stigma, und mit der Vermutung, dass das ja alles ein kriminelles Gesindel ist, ist also nicht nur das alte Mütterlein, das von einem Taxifahrer schlecht behandelt wird und anschließend überzeugt ist, es muss ein Zigeuner gewesen sein. Davon sind nicht nur also solche Personen betroffen. Die Zuwanderung armer Leute ist grundsätzlich und überall und zu allen Zeiten unerwünscht. Das spürten Deutsche, die als politisch Verfolgte oder als Juden ab 1933 den Herrschaftsbereich der Nationalsozialisten verlassen mussten. In den Aufnahmeländern damals, nach 1933, wurden allenfalls junge, unverheiratete, gut ausgebildete Fachleute in bestimmten Branchen gebraucht. Die anderen stellten in erster Linie eine Belastung der Sozialetats dar, und dagegen schützten sich die Vereinigten Staaten von Amerika ebenso wie die anderen Nationen, die Asyl verweigerten oder es nur ganz wenigen und unter außerordentlich strengen Auflagen und mit sehr hohen Hürden gewährten. Die Migranten aus Rumänien und Bulgarien, über die von vielen allzu schnell vermutet wird, sie seien allesamt Roma, bilden für Großstädte, in denen sie sich ansiedeln oder in denen sie ankommen, zum Beispiel Duisburg oder Dortmund, soziale Probleme. Viele haben keine Krankenversicherung, die Wohnsituation ist ohne Verschulden der Ankommenden prekär, die Situation auf dem Arbeitsmarkt trostlos. Die Städte fühlen sich von der hohen Politik, die damals 2007 unbedingt die beiden südosteuropäischen Staaten Bulgarien und Rumänien in der EU drin haben wollten, im Stich gelassen, obwohl erkennbar diese Staaten noch nicht so weit waren. Also das war ein politisches Kalkül mit nachgezogenen menschlichen Problemen, und die Medien verbreiten nur zu gerne dramatische Bilder der Bedrohung, der Überfremdung, der Gefahren für die Bürger durch angeblich gewaltübende Barbaren und deren vermutete schreckliche Sitten und Gebräuche. Man denke etwa an diesen Artikel in der Schweizer Weltwoche, einem wirklich weit rechts angesiedelten Platz, in dem über viele Seiten hinweg schamlos von kriminellen Zigeunerbanden gefaselt wurde, die angeblich von Italien und Frankreich aus Raubzüge in die Schweiz unternehmen und die Beute dann im Elsass und in Oberitalien verteilen. Dieser Artikel ist vor allem deshalb auch ins Gerede gekommen, weil er ein gefälschtes Titelbild hatte, das Bild mit einem kleinen Jungen, der mit einer Spielzeugpistole auf den Betrachter zielt. Der Fotograf hat das hat dieses Bild erkannt und hat sich beklagt, denn er sagt, dieses Bild ist in einem vollkommen von mir aufgenommen, in einem vollkommen anderen Zusammenhang und hat mit dem Inhalt des Artikels überhaupt und hat mit der Schweiz überhaupt nichts zu tun. Und die Chefredaktion hat dann aber erklärt, ja, das sei doch vollkommen erlaubt, dass man also jetzt irgendwie passende Bilder zu einem Artikel bringt. Erstaunlicherweise war die Aufregung, insbesondere auch von medialen Kollegen, in Österreich und in Deutschland erheblich größer als in der Schweiz, wo man eigentlich nichts Besonderes an diesem Stück fand. Schließlich, nachdem ein Staatssekretärausschuss eingesetzt wurde, der die verheerenden Folgen für die Sozialkassen der Bundesrepublik studiert hatte, nachdem die Ängste geschürt wurden, kam auf, dass weder die zahlenmäßige Dimension der Zuwanderer noch die Qualifikation der Mehrheit der Zuwandernden Anlass zur Besorgnis bietet. Wir leben nicht mehr in einem Nationalstaat. Es ist vollkommen legal, wenn Bürger Bulgariens und Rumäniens bei uns Wohnung nehmen und Arbeit suchen. Es ist vollkommen legal, wenn die Kindergeld bei uns beziehen, denn die deutsche Familie hat in anderen EU-Ländern das gleiche Recht, Kindergeld zu bekommen. Es ist also nur Scharfmacherei, nur Stimmungsmache, wenn behauptet wird, die kommen ja nur wegen des Kindergeldes. Und der Staatssekretärsausschuss hat auch herausgefunden und klargemacht, die deutschen Sozialkassen werden durch die Zuwanderer nicht ausgeraubt. Im Gegenteil, wir verdienen. Wir verdienen dran, sicherlich nicht an jeder und an jedem in den ersten Monaten nach der Ankunft, aber per Saldo ist es für die Bundesrepublik ein gutes und ein notwendiges Geschäft. Zweites Themenfeld: mediale Bilder über die Minderheit. Ein Lehrstück für die Zählebigkeit des Vorurteils und für die stereotypengeleitete Wahrnehmung von Minderheiten durch die Mehrheit hat sich vor einiger Zeit ereignet. Die Medien berichteten, und wenn ich jetzt sage, die Medien, dann ist das wirklich so pauschal gemeint und belegbar, wie das in der Regel natürlich nicht der Fall ist. Die Medien berichteten mit großer Lust, ausführlich und detailfreudig, aber keineswegs im Geist der Aufklärung und gar nicht an Menschenrecht und Menschenwürde interessiert, über den Fall Maria. Sie erinnern sich vielleicht. Griechische Polizisten hatten bei einer Routine-Razzia in einer Roma-Siedlung am Rand der mittelgriechischen Stadt Pharsala ein kleines Mädchen entdeckt. Der Berliner Tagesspiegel berichtete in einem vierspaltigen Artikel mit folgenden Worten, Zitat, die Fahnder suchten vor allem nach Drogen, die fanden sie. Sie fanden auch Waffen. Und dann fanden sie die kleine Maria. Das Mädchen lugte unter einer Wolldecke hervor. Hellblondes Haar, grüne Augen. Den Polizeibeamten war schnell klar, das konnte kein Roma-Kind sein. Zitat Ende. Dem Berichterstatter war es ebenso klar, auch der Redaktion, die unter dem Foto des Mädchens textete. Zitat: Die vierjährige Maria wurde am Wochenende von griechischen Polizisten aus den Händen einer Roma-Familie befreit. Die Familie steht im Verdacht, das Kind entführt zu haben und verwickelt sich in Widersprüche. Zitat Ende. Jetzt erkennen wir unser altes Märchenbuch wieder, in dem wir so gerne gelesen haben. Da kommt nämlich die Zigeunerbande ins Dorf und stiehlt das Töchterlein vom Doktor. Und das findet man dann später wieder abgerichtet in einem Zirkus wieder. Die Zigeuner haben es gestohlen, um es im Zirkus auftreten zu lassen. Mitgeteilt wird auch in der Berichterstattung im Fall Maria, dass der 39-jährige Mann ein umfangreiches Vorstrafenregister habe und dass die Großfamilie, bei der Maria gefunden wurde, Kindergeldbetrug im großen Stil betreibe. Weiter wird gehöhnt, der durch falsche Papiere dokumentierte Kindersegen des Paares müsse auf einem biologischen Wunder beruhen. Am folgenden Tag wird über das internationale Echo des Falles wieder breit berichtet. Abermals nicht auf der Basis von Recherchen, sondern geleitet von Mutmaßungen. Von weit verbreitetem Sozialbetrug ist die Rede und davon, dass die Roma-Frau besonders dreist vorgegangen sei. Damit wird das Klischee bedient, Roma-Frauen sind dreist, aber die, bei der man Maria gefunden hat, ist besonders dreist. Das jahrhundertealte Feindbild scheint sich wieder einmal bestätigt zu haben. Zigeuner, die ohnehin kriminell sind, stehlen Kinder. Wenige Tage später stieß polizeilicher Eifer auch in Irland auf ein blondes Kind in einer Roma-Familie. Der irische Fall war schneller geklärt als der griechische. Der DNA-Test erwies, dass in Irland alles mit rechten Dingen zuging. Die mediale Aufregung war aber bereits geschürt, da Sensationen eilbedürftig sind. Und es meldeten sich Leute, deren Kinder verschwunden waren und hofften, dass man jetzt vielleicht, wenn man nur die Roma-Lager gründlich genug durchsucht, dann vielleicht auch ihre Kinder findet. Aber der Fall Maria war bald kein Ereignis mehr, denn es hat keine Kindsentführung gegeben. Aber die kleine Maria war das Kind von Verwandten und hat sich vollkommen zu Recht und legal dort befunden, wo die Polizei das kleine Mädchen aus den Händen der Roma-Familie befreit hat, um das nochmal zu zitieren. Aber die normative Kraft des Vorurteils hat sich wieder einmal bestätigt. Das Publikum wurde mit stereotypen Denkmustern bedient und der aufklärende Artikel am Ende der Affäre, betitelt »Das Vorurteil der dunklen Haut«, war wieder mit einem dreispaltigen, denunziatorischen Foto aufgemacht. Die Bildlegende lautete: »Dieses von der griechischen Polizei verbreitete Foto von Maria und dem Roma-Ehepaar weckt alte Klischees, nach denen Roma angeblich fremde Kinder entführen. Das Vorgehen der Behörden stößt zunehmend auf Kritik.« Zitat Ende. Man könnte anmerken, in diesem Falle vielleicht auch die Haltung der Medien. Denn diese Bilder sind nicht nur im Berliner Tagesspiegel zu sehen gewesen, dasselbe Bild, lieblos aufgenommen, dieses erschreckte kleine Mädchen zwischen zwei schon ziemlich derb aussehenden Leuten. Das war genauso in der New York Times, in der Süddeutschen Zeitung, in der Frankfurter Allgemeinen. Das war überall zu sehen. Also das ist die Nachricht, die dramatische Nachricht wurde erst einmal publiziert, ehe gründlich darüber recherchiert wurde. Diskriminierung und Armut sind vielleicht, hilft es auch ein bisschen zur Erklärung, warum aus diesem Fall Maria so vorübergehend so ein Medienhype werden konnte, weil ja da sehr stark Erwartungen des Publikums bedient waren. Diskriminierung und Armut sind gute Vorlagen auch für künstlerisches Schaffen, und solchermaßen gestaltet ist die in ihrer realen Existenz unerwünschte Minderheit willkommen. Die Ankündigung eines Buches über Roma in Südosteuropa bestätigt die Ahnung, dass die Mehrheit in der Wahrnehmung der Minderheit keine Fortschritte gemacht hat. Die Zigeuner sind immer noch Objekte romantisierender Betrachtung, wahrgenommen als exotisches Sujet, dargestellt als Abenteuer des Voyeurs, der ein interessantes Thema findet. So reist ein skandinavisches Ehepaar auf die Kunde hin, dass es in Ungarn eine Zigeunersiedlung gibt, in der die Leute noch leben wie im Mittelalter. Sie reisen dorthin, halten sich dort auf, leben eine Zeit lang da. Er ist Fotograf und fotografiert, sie sammelt Geschichten von und über Zigeuner. Daraus entsteht ein Bildband und eine Ausstellung, die von den Intellektuellen in vielen, in den Städten, in denen sie gezeigt wird, mit großer Bewunderung und großem Ernst wahrgenommen wird. In einer Rezension dieses Buches las ich: die intensiven Porträts, Momentaufnahmen und Panoramabilder, aufgenommen mit einer Hasselblatt, das finde ich dann nur komisch, diesen Nebensatz, brechen mit dem Klischee vom romantischen Zigeunerleben. Sie erzählen von der Härte des Überlebens, von Würde, von Schmutz und Stolz. Ja, das ist für mich einfach nur ein Satz voll Unsinn. Das ist genauso wie Werner Bergengrün und Wolf-Dietrich Schnurre, die sich an ihren romantisierenden Zigeunerbildern erfreut haben. Ich meine, kein Klischee wird mit solchen Bildbänden, die von der Härte des Überlebens, von Würde, von Schmutz und Stolz berichten, kein Klischee wird dadurch gebrochen, aber alle Vorurteile werden bestätigt. Die Kulturalisierung des Zigeunerlebens, die Lust an der Armut der Roma, die Botschaft von ihrem archaischen Leben ist ebenso wie die ressentimentbeladene Reportage über das Dasein auf Müllhalden oder in menschenunwürdigen westdeutschen Wohnungsbauruinen ein Zerrbild der Existenz der größten Minderheit in Europa. Zur Wirklichkeit gehört die Normalität der integrierten Sinti und Roma, aber auch der Hass der allen, ob integriert oder deutlich sichtbar, entgegenschlägt. Ich bedanke mich, dass Sie mir so freundlich zugehört haben.